Meine Damen und Herren, ich habe so den Eindruck gehabt, einige kennen den Pieper gar nicht mehr. Ich gebe einfach mal so ein Büchlein rum, da haben Sie also Fotos von ihm drin aus seiner Lebenszeit und das ist also ein Schriftenverzeichnis, was so da ist. Wir stehen bei den Kardinaltugenden. Wir haben das letzte Mal über die Klugheit gesprochen. Heute kommt die Gerechtigkeit dran. Das ist, steht an zweiter Stelle dann nach der christlichen Reihung und Zählung, die auf die Kirchenväter dann zurückgeht. Während ich ja gesagt hatte, dass für die Griechen zunächst mal für Plato die Gerechtigkeit, die Grundtugend für alles und jedes ist, weil sie eben das, die Stimmigkeit der drei Seelenteile ja miteinander darstellt und so fundamental, dass Aristoteles eben sagt, es sei so schön wie nicht der Morgenstern und nicht der Abendstern, weil es so unwahrscheinlich ist, dass die Menschen gerecht sind, weil wir eine aufgrund dessen, dass wir eine Seele haben und deswegen unsere eigenen Schmerzen und Bedürfnisse spüren, aber nicht die der anderen, es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass man da wirklich allen Leuten gerecht wird. Deswegen ist das auch so eine Definition von Liebe, den anderen für so wirklich halten wie sich selbst. Hier kommt jetzt also die Gerechtigkeit nach der Klugheit. Kant sagt, dass die größten und mehrsten Elend der Welt mehr von der Ungerechtigkeit kommt als vom Unglück, hat er notiert. Kann man mal drüber nachdenken. Also sagt, das sei eigentlich das Schlimmste und Schmerzlichste. Gerechtigkeit als Tugend, heute denkt man bei gerecht ja eher an Strukturen. Klassischerweise ist es also eine Haltung, und zwar ist es die Haltung, jedem das ihm Zustehende zuzuerkennen. Das ist die Bestimmung, die ihr hingehört. Jedem das ihm Zustehende zu erkennen. Jedem das Seine zu geben. Der stete Willen, jedem das Seine zu geben. Darauf hat Schopenhauer gesagt, das ist ja Unfug, wieso soll ich dem anderen das Seine geben, wieso soll ich das haben? Man müsste doch sagen, niemandem das Seine nehmen. Aber nein, die Formel heißt tatsächlich, jedem das Seine zu geben. Das ist eine merkwürdige Bestimmung, die dorthin gehört. Bei Thomas steht das ganz deutlich so. Der erste Akt der Gerechtigkeit sei ein Akt der Restitution. Also, dass man anderen was schuldet, das ist der Ausgangspunkt. Man läuft so rum und denkt, man hat ja nur das Seine und dann kommt der andere und sagt, gib mir mal das Meine. So muss ich, wo soll ich das denn eigentlich haben? Das müssen wir also da miteinander sehen. Wo kommt diese Bestimmung her? Wir reden also jetzt erstmal von der Tugend und zwar von der Tugend der klassisch. Ich rede noch nicht, worüber man nochmal extra reden könnte, von der Einstellung über das Recht, der modernen Einstellung über das Recht, wo man ja beim Recht davon ausgeht, zu sagen, man hat erstmal Rechte und aus den Rechten folgen dann die Pflichten anderer Leute. Und das ist nicht so. Das ist aber ein Thema für sich, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ich kann aus Rechten nicht unbedingt Pflichten ableiten und ich kann auch aus Pflichten nicht unbedingt Rechte ableiten. Das ist nicht so. Aber das haben wir halt so bei uns. Woher kommt das? Das kommt von dort her, dass wir in der Neuzeit abgeschafft haben den Rückgriff auf eine absolute Autorität, also auf Gott. Und die neuen Bestimmungen gehen dann alle davon aus, dass man sagt, wir leben zuerst einmal im Naturzustand und in diesem Naturzustand gibt es eigentlich ja gar kein Recht oder keine Pflicht, sondern jeder tut da, was er tut. Der Löwe frisst eben die Antilope einfach auf und da spielt also Recht keine Rolle. In einer solchen Welt, wo jeder gegen jeden kämpft, das ist die Vorstellung der Neuzeit im Unterschied zur Antike, dass man sagt, der Mensch ist eigentlich ein Individuum und er will sich als Individuum behaupten und sich durchsetzen. Das ist die Vorstellung, während Aristoteles ja gesagt hat, der Mensch ist von Natur aus ein Zoon Politikon, ein Gemeinschaftswesen wie die Bienen und die Ameisen. So sagt dann in der Neuzeit, das ist das neue Naturrechtsdenken in der Neuzeit, man geht vom Individuum aus und das Individuum will sich durchsetzen und es ist überhaupt nicht sozial, sondern es will sich behaupten, da sich aber herausstellt, dass auch der Starke da auf die Dauer nicht stark bleibt, weil auch der Schwache den Starken umbringen kann. Deswegen einigt man sich dann darauf und gibt seine Rechte ab, nennt das dann Rechte, während vorher ist ja einfach Naturzustand, da kann man gar nicht von Rechten sprechen, gibt die Rechte ab an den Staat und die raison d'être des Staates ist die, unser Leben sicherzustellen. Und da wird dann ausgegangen von den Rechten, weil man sagt, die Rechte haben wir eben einfach aufgrund unserer Natur, wo die eigentlich herkommen, ist dann völlig unklar. Und dann spricht man davon in unserem ganzen Rechtssystem, dass also Rechte verteidigt werden gegenüber anderen und deswegen bei Ausdehnung jetzt von Rechtsstrukturen man eben auch Rechte ausbreiten will. Also da gibt es die Kinderrechte und dann gibt es die Patientenrechte und die Schülerrechte und also alles wird auf diese Form ausgedrückt, deswegen ja auch das Bemühen, Tierrechte einzuführen. Anstatt, und ich würde dafür plädieren, Pflichten einzuführen und nicht Rechte. Aber nach diesem Bild sieht das so aus, dass also zuerst ein Recht da ist und dann die Pflichten aus den Rechten folgen. Was meiner Meinung nach aber nicht stimmt. Aber das können wir noch diskutieren und so. Erst bleiben wir hier dabei. Hier ist es also so, dass zunächst mal losgeht, dass die Gerechtigkeit, die weist dann zum Recht hin. Aber woher kommt nun dieses Zustehen selber? Woher steht uns etwas zu? Und da antwortet Pieper mit Thomas, dass der erste Akt, der hingehört, ist die Schöpfung und die Schöpfung ist kein Akt der Gerechtigkeit. Denn wer nicht da ist, hat kein Recht darauf zu sein. Wir sind ja überhaupt noch da, also haben wir auch kein Recht zu sein erst einmal, sondern das Erste ist, wenn man dann jetzt theologisch reden will, das Erste ist ein Gnadenakt. Denn man hat ja kein Recht darauf zu sein, sowas gibt es noch, bei Carossa gibt es so ein Gedicht, wo also da die Liebenden im Bett sind und ringsherum schwirren, also die Ungeborenen und wollen also ins Dasein sich drängeln. Nicht? Aber da schwirrt eben niemand rum, solange wir noch nicht da ist, ist da nichts zu holen. Deswegen geht es also los, Gerechtigkeit kann nicht das Erste sein, sondern das Erste ist Schöpfung in dieser Tradition und von dort her ist dann so, dass jetzt hier einem dann etwas zugehört, sodass dann derjenige, der einem das vorenthält, das ist Sokrates, sich selbst mehr schadet als dem Opfer. Das ist ja ein Grundgedanke bei Sokrates, wer Unrecht tut, macht sich mehr kaputt als der, den er ungerecht behandelt. Das muss man sich klar machen, dass also zum Beispiel Personal in den KZs, also sich selber Schlimmeres angetan hat als seinen Opfern, nach der klassischen Tradition. Das ist vielen überhaupt nicht bewusst und taucht überhaupt nicht auf in der Literatur, wäre aber wichtig, das zu nehmen. Ja, woher steht einem jetzt was zu? Also zwischen Menschen, da kann man sagen, aufgrund von Leistungen, Verträgen oder so, aber letztlich ist es einfach so, diese Unabdingbarkeit, die gründet einfach in der Natur des Beanspruchenden, dass er als sein Recht beanspruchen kann. Das kann eben kein Tier, weil der Mensch Person ist. Wir haben Rechte, weil wir Personen sind und uns zu uns selbst verhalten. Das ist der Punkt, der hineinkommt. Also nicht bloß, dass wir geschaffen sind, sondern dass wir als Personen geschaffen sind. Dass wir dafür eintreten können. Das ist das, was hingehört. Geschuldet ist aber trotzdem dieses richtige Verhalten dem anderen. Das ist ein Grundsatz, der sich durchzieht durch die ganze Tradition. Jus est ad alterum. Das Recht geht immer auf jemand anders. Hier kümmert man sich nicht um sich, sondern um andere. und ist anderen verpflichtet. Das ist das, was hier von vornherein gesagt wird, gegenüber eben diesen neuen Vorstellungen, dass das eigentlich nicht so wäre. Nein, Gerechtigkeit ist der Wille, dem anderen das ihm Zustehende zu geben. Das muss man sehen und erfassen wollen, dass das hier geschieht. Also der stete Wille, dem anderen das Seine zu geben, das ist mir klar, dass Gerechtigkeit hat was mit Schulden zu tun. Und zwar so, dass es zunächst mal nach den Alten zwischen den Liebenden selber oder zwischen Eltern und Kindern keine formale Gerechtigkeit geben kann, weil die zu eng zusammengehören. Wenn Hegel in seiner Rechtsphilosophie geht aus vom römischen Recht, und da ist es so, dass es in der Familie zunächst mal keine Orte der Gerechtigkeit gibt, sondern der Pater Familias, der Chef der Familie, hat das Recht über Leben und Tod seiner Angehörigen, die ihm unterstehen, erst in der späteren Kaiserzeit, als dann so viele Leute ja dann hingerichtet worden sind und so zu Tode gekommen sind und es dann eben auch reiche Witwen gab und so, da entwickelte sich dann auch die Möglichkeit, dass es da Rechtssituationen zwischen den Geschlechtern gab und in den Familien, aber klassischerweise nicht, sondern die Familie selber ist eine Person und bestimmt durch das Privateigentum. Das ist, da setzt ja dann Marx an, nicht? Er sagt, also wer Eigentum hat, wer Besitz hat, der ist eine Rechtsperson und das ist zu respektieren und zunächst ist die ganze Familie eine Person. Es geht also um die Anerkennung der Andersheit des Anderen. Das ist der entscheidende Punkt, der hier hingehört. Und Bieber weist dann darauf hin, dass in der Tradition hier Dinge gesehen werden, die heute kaum noch verstanden werden. Zum Beispiel Ohrenbläserei. Da wissen die Leute überhaupt noch, was das ist. Das ist, wenn man also einem Freund was Übles über seinen Freund weitererzählt. Das Nachreden von fremden negativen Urteilen. Das ist bei Thomas eine schwere Verfehlung gegen die Gerechtigkeit, weil es eben die Freundschaft zerstört und der Mensch ohne Freundschaft nicht leben kann. Also das, was so ein Teil des Klatsches ausmacht, nicht? Das ist also eine Sünde gegen die, eine Verfehlung, zum Teil schwere Verfehlung gegen die Gerechtigkeit. Ich habe also Geschuldetes zu leisten. Jemandem. Das ist das, was hier zunächst mal hingehört. Es geht also nicht um irgendwelche abstrakte Normen, sondern um konkrete Verhältnisse, in denen ich jemandem etwas schulde. Paulus schreibt dann in einem der Briefe, bleibt niemandem etwas schuldig, außer der Liebe, die bleibt man immer schuldig, weil man nie also genug oder richtig liebt. Denn man sollte ja den anderen lieben wie sich selbst und das schafft man ja das Leben lang nicht. Da ist man immer zu unterwegs nochmal. Denn wir werden noch darauf zu sprechen kommen, dass Gott und den Eltern gegenüber man auch so schon niemals seine Schulden abtragen kann. Denn wenn man das Leben verdankt, das ist überhaupt nicht also einzuholen. Hier bleibt immer was übrig und da kann die Gerechtigkeit nie erfüllt werden. Hier kann man nie quitt werden. Um das so deutlich zu sagen. Also in einem gewissen Sinn kann man sagen, dass die Gerechtigkeit mit dem Gutsein überhaupt identisch ist. Und aber dann transzendental betrachtet. Ich soll jeder Wirklichkeit gerecht werden. Präziser ist gemeint ein äußeres Tun. Das ist das, was hier ansteht. Es gibt Gerechtigkeit objektiv ohne Gerechtsein des Handelnden. Das kann es schon geben, ohne Freude und zögerlich, nicht? Aber es gibt objektive Ungerechtigkeit, ohne dass der Betreffende ungerecht sein muss. Und das hat natürlich Konsequenzen für Diskussionen und Diskussionsstil. Also, dass ich davon reden kann, dass es Ungerechtigkeiten gibt, ohne dass ich jemandem vorwerfen kann, dass er ungerecht sei. Das ist uns heute auch, glaube ich, vertrauter als früher, dass man sagt, es gibt einfach strukturale Sünde, nennen das manche Theologen heute. Es gibt grundsätzlich solche Dinge, wo man auch gar nicht weiß, was man da richtig machen soll. Eine Zeit lang war das ja üblich, das in den Predigten dann immer zu bringen, da war da gar nichts zu wollen, wo ich den Leuten, wenn ich dann mit denen zu reden hatte, sagte, die sollten uns lieber am Sonntag predigen, wir sollten anständig zu unserer Frau sein, das hält dann vielleicht noch bis Dienstag vor oder Mittwoch, aber wenn die sagen, ob man nun Bananen isst oder nicht isst, in jedem Fall wird man da ungerecht, nicht? Das kann ja keine Lösung sein, was soll man da machen, außer traurig nach Hause zu gehen. Also es gibt einfach Strukturen ohne ungerechte Leute. Sie sind einfach so, wie die Dinge verteilt sind und das lässt sich auch erstmal nicht aufheben. Aber nochmal, der Kern ist der rechte Mensch ist der Gerechte. Deswegen ist das also so eine fundamentale Bestimmung. Josef war gerecht, heißt es, nicht? Das ist das, was im Hebräischen Tamtamim heißt, das heißt ganz. Gott sagt zu Abraham, geh einher vor mir und sei ganz. Wobei ganz hier einerseits heißt, also der Gegenbegriff ist dann das, was fehlt. Das steckt im Griechischen drin, wenn man Teleios sagt, aber im Hebräischen steckt eigentlich als Gegenbegriff drin zerstreut. Das ist eine andere Form. Also man kann sagen ganz, es fehlt nichts, es ist alles da, aber dieses hebräische Tamtamim, da ist der Gegenbegriff zerstreut, geteilten Herzens, nicht gesammelt. Buber spricht dann vom Du-haften, nicht? Das Du ist ein Wort, wo ich das Gegenüber ganz und gar meine. In seiner poetischen Sprache sagt dann Buber, das Du füllt den Himmelskreis. Also da bleibt kein anderer Raum, während ich sonst, wenn ich zu jemandem rede ohne Du und über etwas, dann bin ich zum Teil eben bei dem Etwas und nicht zur Gänze bloß auf ihn ausgerichtet. Das wäre also dann so ein zugespitzter Schritt. Der Antichrist ist zugleich der Ungerechte. Also man muss in sich und zu anderen geordnet sein. Das ist der Punkt, um den es geht. Und jetzt gibt es klassischerweise drei Gerechtigkeitsgestalten. Am nächsten ist erstmal also diese einfache Form. Die Verkehrsgerechtigkeit oder Tauschgerechtigkeit von Individuum zu Individuum. Wenn der andere eine Leistung erbracht hat, dann ist der eben entsprechend zu vergüten. Beim Tauschen muss ich richtig handeln, also Teil und Teil mit der Gleichheit. Ich will schon gleich auf ein Problem aufmerksam machen. Wenn etwas völlig gleich ist, dann tauscht es ja eigentlich niemand. Man tauscht ja eigentlich immer etwas, was mir weniger wichtig ist, gegen etwas, was mir wichtiger ist. Dann gelten natürlich Regeln, wenn ich die Not des anderen zu sehr ausnutze, dann ist das eben ungerecht und verboten. Aber dass da ein Gefälle drin sein muss, damit es überhaupt zum Tausch kommt, das ist ja einleuchtend. Wie gesagt, wenn es genau gleich ist, warum soll man dann tauschen? Ich tausche also das, was ich eher hingebe, für etwas, was ich dringender brauche. Trotzdem muss das so sein, dass es im Ganzen irgendwie für den Dritten, der zuguckt, eine halbwegs ausgeglichene Sache ist. Das ist also diese Grundbestimmung erstmal der Gerechtigkeit von Einzelnen zu Einzelnen, eben die Justitia commutativa, dieser Austausch. Der nächste Schritt ist von der Regierung und der Vertretung des Ganzen, schreibt mal ein O dahin, das ist dann jetzt die Verteilungsgerechtigkeit. Dass man da unparteiisch sein muss, also die Eltern gegenüber den Kindern und die Regierung gegenüber den Untertanen oder so, das ist also die verteilende Gerechtigkeit, die hier gilt. Das ist also die zweite Stufe. Und die dritte ist das Verhältnis der Einzelnen zum Ganzen. Das ist die Justitia Legalis, Gesetzesgerechtigkeit, dass man also sich an die Vorschriften hält, dass man seine Steuern zahlt und was so ansteht dort. Das sind die drei Bereiche der Gerechtigkeit, die zu diesem Thema immer behandelt werden. Also ich muss einen Sinn haben und hier gerecht werden im Austausch und im Miteinander von Einzelnen zu Einzelnen, vom Einzelnen zum Ganzen und dann nochmal von der Regierung zu den Einzelnen hin. Das sind die drei Grundformen. Und von dort her muss man sich ja nicht wundern, dass es also so viel Ungerechtigkeit in der Welt gibt. Denn nach diesem alten Satz ist etwas nur gut, wenn alles gut ist. Und wenn irgendwas nicht stimmt, ist es eben hin. Bitte.
Ich habe das zweite und dritte Modell noch nicht ganz verstanden. Also AB habe ich schon.
AB, jetzt dieses A zu O, das ist, ich bin verpflichtet als Deutscher, mich an die Gesetze zu halten, die in Deutschland gelten, an die Straßenverkehrsordnung und was alles da ist, an eben die Steuergesetzgebung, meine Pflichten gegenüber dem Staat und der Gemeinschaft zu erfüllen. Das ist das, was dorthin gehört. Bitte?
Aber fehlt da nicht ein ganz wesentlicher Bestandteil der Gerechtigkeit? Wenn man zum Beispiel die Weimarer Verfassung mit dem Grundgesetz vergleicht, in der Weimarer Verfassung war es so, dass der Staat den Bürgern das also alles gewährt hat, Menschenwürde, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit und so weiter. Was das Grundgesetz ja nicht mehr tut, sondern die gehen den umgekehrten Weg. Die sagen, der Staat gewährt nicht, sondern er hat einfach anzuerkennen, dass ein Mensch Würde hat.
So ist es.
Wie kommt das da?
Eben, das wird hier vorausgesetzt in der Überlegung. Das ist für die Tradition klar, dass das nicht der Staat verleiht. Das ist beim Aristoteles und Plato völlig klar, dass also auch der Staat selber nochmal der Ordnung des Kosmos und der Welt gehorchen muss. Das war ja der Punkt. Der Streit, aus der die attische Philosophie hervorgegangen ist, war ja die sogenannten Sophisten, die haben unterschieden zwischen Gesetz und Natur und haben gesagt, eigentlich gilt das Gesetz der Natur, und das Gesetz der Natur ist so, dass der Starke stark ist und der Schwache schwach. So wie also im Tierreich, der Löwe frisst eben die Antilope und der Starke hat eben den Schwachen zu besiegen, und das gehört sich so. Das behandelt Plato in wiederholten Dialogen, ja, diesen Punkt. Und dagegen sagt jetzt die attische Philosophie, nein, der Mensch hat hier, Natur heißt hier nicht die biologische Natur, sondern der Mensch ist ein Geist- und Freiheitswesen. Und als Geistwesen hat er Teil an der Vernunft des Kosmos und der Welt überhaupt und hat also seiner Vernunft zu folgen. Und von dort her hat er also das heißt genau hier diese Gerechtigkeit, hat er also dem anderen das Seine zu gönnen und zu lassen. Das wird also nicht durch den Staat verliehen, sondern der Staat wird danach befragt, ob er diese Gerechtigkeit verwirklicht bei sich. Mit dem Schönheitsfehler, dass ja für die Antike klar war, dass es Menschen gibt, die von Natur aus Sklaven sind. Also das geht ja sehr lange noch weiter, dass er so gesagt hat, es gibt eben Menschen, die Griechen sind eben die Griechen, das andere sind die Barbaren, das ist schon eine Sorte drunter. Von Natur aus gibt es Leute, die befehlen, und Leute, die zu gehorchen haben. Also das ist tatsächlich ein Fleck auf dem antiken Humanismus, dass das zunächst mal so formuliert wird. Dass dort gesagt wird, von Natur aus sind die Menschen verschieden. Es ist irgendwann da sogar von Rassen die Rede, aber man weiß natürlich nicht, was damit gemeint ist. Damals. Also das muss man schon mitsehen. Also die Natur und die Gesetze der Natur sind die Gesetze gleich der Vernunft. Deswegen spricht ja dann die Stoa von der Eukaiosis. Ich habe mich also einzuheimaten in dieser Welt, die ihre Struktur und ihre Ordnung hat. Und von dort her sind dann auch die Gesetze als gerechte oder ungerechte Gesetze bestimmbar und sind nicht einfach, also bloß weil sie verkündet werden, schon Gesetze. Das wird schon erörtert. Deswegen kommt das hier in dem Sinn nicht vor, sondern wir gehen auf die Strukturen, und dann gibt es eigentlich nur die beiden, die Einzelnen, der Einzelne zum Ganzen und das Ganze zum Einzelnen. Das sind die drei Schritte, und ganz wichtig ist, vielen Dank für den Hinweis nochmal, also der Staat gewährt keine Rechte, sondern hat sie zu gewährleisten.
Deshalb ist ja meines Wissens der zweite Satz im Grundgesetz, sagt ja, dass der Staat das auch gewährleisten soll.
So ist es.
Verteidigen
soll. Eben, er muss sie verteidigen.
Vergessen.
Ja, das wird vergessen.
Das heißt ja, wenn man ihn zu Ende denkt, diesen zweiten Satz, also konsequent, ja, heißt das, er muss sich sogar gegen sich selbst auch richten.
Ja.
Der Staat muss sich gegen sich selbst richten, wenn er die Würde des Einzelnen angreift.
Also so ist es.
Das müsste das ja. Grundprinzip, ja. wird ja auch ein bisschen gemacht bei der Polizei,
ja.
zu wenig.
Ja, zu wenig.
Dass er gegen sich selbst ja. handeln muss. Also er muss Maß halten in seiner Aktion, ja. wenn sie nicht angemessen ist.
So ist es. Und deswegen gibt es eben auch ja eine Gerichtsbarkeit, also wo man sich beschweren kann, also gegen den Staat. Bei uns. Das ist das, was in der Kirche noch fehlt, weil die keine Revolution durchgemacht hat oder keine Änderung, also eine solche Gerichtsbarkeit, dass man sich bei irgendeiner also juristischen Stelle beschweren kann, wenn ein Bischof was falsch macht oder so. Nicht? Das ist in der Kirche bis jetzt immer noch nicht geglückt, weil man nicht weiß, was man macht mit dem Papst. Nicht? Denn der ist nun der Oberste vom Obersten und hat auch die Kompetenz der Kompetenz. Wer will jetzt über den eigentlich urteilen? Es steht zwar im Kirchenrecht da, wenn der Papst ein Heretiker ist, dann ist er kein Papst mehr, aber es steht nicht da, wer feststellt, dass er ein Heretiker ist. Nicht? Und deswegen fehlt also eine Gerichtsbarkeit, wie sie in unseren Staaten da ist, dass man gegen die staatlichen Organe klagen kann, weil wir diese Gewaltenteilung haben von eben Judikative und Legislative und so, dass das hier gegeben ist, mit immer noch Besserungsbedarf, wie Sie mit Recht sagen, nicht? Aber es ist prinzipiell da. Und das ist ganz wichtig. Nicht der Staat verleiht dir das, aber natürlich liegt beim Staat Verschiedenes im Argen. Im Argen liegt ja zum Beispiel drin, dass er das Leben eben nur schützt, nachdem man geboren ist. Nicht? Und das andere ist schon ziemlich also reduziert und es sagt ja auch niemand was. Deswegen sage ich, die schlimmsten Zeiten, die man in unserem Staat verbringt, sind also die ersten Monate. Wenn man die hinter sich hat, dann gehört man schon zu den Happy Few bald. Nicht? Weil vorher weiß man nicht, was da alles noch passiert. Und dass das, wenn ich den Staat aber davon definiere daher, dass er mein Leben schützt, dann ist das natürlich schon eine merkwürdige Sache, was nicht folgenlos bleiben kann für so die Grundeinstellung zum Staatswesen, wenn man das mal mit hineinsieht. Also das sind hier auf allen drei Stufen, heißt das nicht, dass hier irgendwelche Dinge schöpferisch gemacht werden, weder von den Einzelnen noch von der Obrigkeit, noch von sonst wie, sondern es sind Dinge, die eben zu vollziehen sind. Deswegen, ich habe hier jedem das Seine zu geben. Ich bestimme nicht, was das Seine ist, sondern das wird mir gesagt und das habe ich ihm zu geben. Die Frage ist, wo erkenne ich das her? Nicht? Und da wird dann ausgewichen auf die Natur des Menschen eben. Klassischerweise auf diese aristotelische Natur als Soam Politikon. Neuzeitlich geht man, das ist schon wichtig, das zu sehen, geht man vom Individuum aus, das erst einmal selbsttisch ist. Das können Sie sowohl bei, wie heißt der mit dem Fürsten da, der Italiener, der den Fürst geschrieben hat, Machiavelli, nicht bei Machiavelli lesen, wie bei Hobbes dann, nicht? Dass der sagt, der Mensch ist eigentlich also Egoist und feindlich. Der Mensch ist dem Menschen feindlich. Das ist eigentlich die Basis, sodass man also hier immer in der Verteidigung ist, wo gar nicht abzusehen ist, wie das dann überhaupt soll überwunden werden können.
Weil das nicht feindliche sein vielleicht ein Lernprozess ist.
Ja, aber wo kommt der her? Nicht? Reicht der wirklich so, dass ich zur Gerechtigkeit komme oder reicht der bestenfalls nur zu einer Form von Klugheit? Klüglichkeit, also das ist ja der Unterschied. Reicht das zur Sittlichkeit hin, wenn ich da bleibe? Und da, das ist genau der Punkt, der da drin steckt. Nicht? Ich muss also irgendwo, muss ich vom Recht zurückgehen auf die Moral, so macht es ja auch Hegel, nicht? Dass er sagt, ich fange also an mit dem Recht zwar, Recht vom Eigentum, hatte ich gesagt, Privateigentum, aber ich muss den moralischen Satz vorstellen, Verträge sind zu halten, pacta sunt servanda. Das ist kein Rechtssatz und das ist ein moralischer Satz, der das Recht trägt oder so. Und für Hegel ist das aber auch noch zu wenig, weil er sagt, dann lande ich zwar beim Gewissen des Einzelnen, aber mit seinem Gewissen steht der Einzelne da und sagt, hier stehe ich und kann nicht anders und ist genauso kommunikationsverweigernd wie der Verbrecher. Und drum schlagen da dialektisch Gut und Böse ineinander um. Also der Bösewicht will, dass die anderen anständig sind, nur er will unanständig sein, nicht? Denn er beschwert sich ja, wenn ihm Unrecht geschieht. Und bei den guten Leuten ist es so, dass sie sagen, ja, mein Gewissen sagt mir das und bricht auch die Kommunikation ab. Und deswegen führt dann Hegel über die Moral hinaus das ein, was er Sittlichkeit nennt. Das heißt, einen gemeinsamen Geist, in dem wir stehen. Das hat bei den Linkshegelianern dazu geführt, zum Beispiel in der DDR, dass man nicht in die Wahlkabinen ging. Was soll man da? Man hat ja nichts zu verstecken. Wir leben ja nicht da mit unserem privaten Gewissen da, so als Einzeln herum, sondern wir sind eine große Gemeinschaft, ein großer Geist, und dann macht man das also alles gemeinsam. Das war so seine Vorstellung. Es hat natürlich theologische Quellen, nicht? Mit dem Geist. Das ist das, was eben in der Ekklesiologie gesagt wird, dass die Kirche selber der Leib Christi ist und beseelt vom Heiligen Geist oder so, solche Dinge. Der Hegel war ja von Haus aus erstmal Theologe, nicht? Sodass er das also von dort her übernommen hat und sagt, der Staat ist dieses Feld der Sittlichkeit. Der einzelne Moral, aber das endet in einem Zerstörung der Kommunikation, so sieht es Hegel. Und das kann ich nur überwinden, wenn wir alle denselben Geist haben. Und das nennt er dann Sittlichkeit. Dass man hier drin einig ist in dem Sinn. Aber hier sind wir jetzt erstmal nochmal bei diesem Auseinander der Gerechtigkeit. Ich darf nochmal erinnern, es handelt sich um die Haltung von Individuen. Das ist hier gemeint. Nicht um objektive Strukturen, sondern um die Haltung von Individuen, an welcher Stelle sie auch stehen. Bitte?
Aber dieser Geist auch nicht als Summe aller subjektiven
Gewissen. Nein, das hat er diese Unterscheidung vom Rousseau da übernommen. Nicht? Rousseau macht ja diesen wichtigen Unterschied zwischen der Volonté de tous und der Volonté générale. Volonté de tous, das sind die Wünsche von allem, von jedem Einzelnen. Und da haben wir natürlich gemeinsame Wünsche, wobei aber diese Wünsche meistens zum Unfrieden führen. Wenn nämlich beide dasselbe wollen, dann ist man nicht mehr friedlich miteinander. Nicht? Und das ist ja die Grundlage so der Kulturphilosophie von René Girard, dass er sagt, wir lernen eigentlich unser Begehren, wie wir alles lernen, nämlich in Nachahmung. Also hat der Vater sagt zum Sohn, mach alles so wie ich, dann begehrt der Sohn die Mutter, sagt der Vater, nein, das nicht, die gehört mir. Und das ist dann das Freudsche Problem, nicht? Dass man dann dort haben der Ödipus-Komplex. Sowas gibt es eben in der Realität, das können Sie in jedem Kinderzimmer erleben, das Spielzeug liegt da, sobald es der eine hat, will es der andere haben. Also man will immer das, was die anderen wollen, das nennt man bei uns sonst Mode, nicht? Das ist ja auch so. Also niemand zieht also irgendwas an und findet das ganz komisch, aber wenn das jetzt angesagt ist, diese Farbe, alle laufen sie dann in dieser einen Farbe rum oder in zweien, nicht? Und auch bei den Formen dasselbe. Also man will das, was andere wollen.
Das ist da nicht eine Erziehung zu mehr Individualität besser?
Natürlich, das denke ich auch. Aber so sind wir. Also, dass wir lernen durch Nachahmung und auch gerade das Begehren lernen wir nachahmend. Man begehrt das, was also die anderen begehren. Wenn die Leute in das eine Lokal immer gehen, dann meint man, müsste man da auch hingehen, weil das jetzt da sicher besonders gut ist. Die Frage ist, ob das stimmt, nicht? Da gibt es ja auch genügend also entsprechende Witze dann dazu, wo sich das ad absurdum führt. Aber grundsätzlich ist es so, also Nachahmung, die wir haben, und Nachahmungsbegehren. Und das zerstört natürlich dann die Ebene wieder, die dann nochmal gegeben ist. Also man kann dann nicht dasselbe wollen. Bei René Girard geht das dann so weiter, dass diese allgemeine gereizte Atmosphäre dann dazu führt, dass irgendjemand, der auffällt, dass er abweicht von anderen, wird dann zum gemeinsamen Opfer erklärt. Weil man kann zwar nur im Streit dasselbe wollen, aber man kann sehr einig denselben umbringen wollen. Und das machen die Leute dann auch mit Begeisterung und dann sind sie erstmal friedlich und feiern das. Und deswegen, sagt er, entspringt also die Kultur immer aus einem solchen Lynchgeschehen. Das ist so sein Grundgedanke, das Fest und alles kommt also von dort her. Er übertreibt das, finde ich, er spitzt das zu. Aber dass das mit hineingehört in unsere Kultur, das finde ich schon wichtig. Das hat man früher nicht in derselben Weise so gesehen und beachtet. Dass er da so mordikus drauf rumreitet, das ist ein Punkt für sich dann. Aber dass das auch zum Leben und zur Gemeinschaft gehört, dass man immer eine Gemeinschaft macht gegen. Denken Sie an 1984, diesen Roman, wo es dann immer so diese Hassminuten gibt, wo die Leute sich zusammentun und schreien gegen einen imaginären Feind, weil man sich dann einig ist. So hat das ja auch dann Lorenz bei den Gänsen gefunden, wenn zwei Gänse sich treffen, dann schnattern die gemeinsam gegen einen imaginären Gegner. Das ist so, wenn die Leute sich treffen, dann klatschen sie über den, der nicht dabei ist. Nicht? Also man macht immer eine Allianz gegen, in Group, Out Group. Das sind also so Strukturen, die offenbar ein Stück weit so genetisch in uns drin liegen, die man dann einfach also nochmal wieder aufnehmen muss. Und dagegen muss man dann vorgehen, eben mit der Gerechtigkeit. Und deswegen kommt es eben darauf an, dass wir nicht einfach natürlich leben, sondern wir leben in Natur und Kultur. Und in der Kultur müssen wir also die Natur auch korrigieren.
Bitte? Aber diese Sittlichkeit ist keine Kulturleistung, sondern es ist schon so wie bei Platon eine objektive Idee.
Ja, die ist objektiv da, sie muss aber angeeignet werden. Nicht? Also dazu muss man ja kommen, und das führt er durch in der Phänomenologie des Geistes, dass er erstmal, es geht ja los, der Kampf um die Anerkennung. Das Subjekt ist nur ein Subjekt, wenn es auch von anderen Subjekten anerkannt wird. Wenn ich bloß mit Objekten umgehe, sage mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist, weiß man gar nicht, wer man ist. Erst wenn ich mit anderen Personen zu tun kriege, entdecke ich auch meine Personhaftigkeit. Und diese Begegnung mit Personen, das macht er nun fest an dem, am Duell, im Kampf auf Leben und Tod. Wenn die Ritter sich trafen, dann legten die Lanzen ein, nicht weil die böse aufeinander waren, sondern es gehörte sich so. Das war ja auch ein Zeichen der Achtung. Man legte ja die Lanze nicht gegen ein Bäuerchen da an oder so, nicht? Sondern nur gegen einen anderen Ritter. Aber man kämpfte dann da auf Leben und Tod. Und warum? Ich habe das mal positiv ausgelegt und habe gesagt, es geht darum, eine Person anerkennen heißt, von ihr erwarten, dass sie nicht das Leben als höchstes Gut ansetzt, sondern zum Beispiel Versprechen hält. Für den Menschen ist nicht das Leben das Höchste, sondern der Sinn des Lebens, das, wofür man leben und auch notfalls sterben kann. Äußerer Beleg, sonst könnte man nicht fragen, wozu lebe ich? Wenn das Leben das Höchste wäre, wäre die Frage, wozu leben, sinnlos. Ist aber nicht sinnlos. Sonst ist ja so, dass sich ein Mensch ja sogar umbringt, wenn er keine Antwort auf die Frage hat, wozu er lebt, auch wenn er sonst alles hat.
Man könnte doch jetzt sagen, Ihre Aussage, also was Sie jetzt gesagt haben, das gehört zum Ganzen dazu.
Ja.
Aber jetzt gibt es ja junge Philosophen oder ich nenne jetzt Zizek und diesen Shootingstar da in Bonn, die ja explizit in dieser Philosophiewoche mehrmals gesagt haben, und das wäre dann interessant auf den Punkt von O, dass es kein Ganzes gibt. Die lehnen das
ja
irgendwie.
Ja, ja.
Ja, also vielleicht lehnen sie diesen Teil ab. Ich weiß es nicht, was sie darin ablehnen, aber sogar der Nietzsche ist ja, sagt er, dass es ein Ganzes gibt. Ja,
ja eben, ich glaube, ich komme nicht drum rum, das zu sagen, nicht? Aber es macht sich halt gut, ja, ja.
Neue.
Ja, ja. Die Frage ist, was stellen die sich unter Ganzheit vor? Dass, ob euch die Ganzheit umschauen muss, das ist natürlich die Frage, das geht wahrscheinlich nicht, aber ich kann mich doch innerhalb eines Ganzen erkennen und darauf ihn beziehen. Ich bin natürlich hier ein A oder ein B da unten, aber ich beziehe mich auf dieses Ganze, in dem ich stehe. Und da gibt es ja verschiedenste Ganzheiten. Das geht ja los mit dem Haus, also jetzt aristotelischem Oikos. Und dann kommt als nächstes so der kleine Flecken oder der Stadtbezirk und dann kommt die Polis. Und dann gibt es ja nochmal die Bünde der Polis dann noch einmal, nicht? Wo das weitergeht und wo dann die Welt nochmal kommt. Also ich habe also das Individuum mit seinem Haus, dann habe ich das, was Hegel jetzt Gesellschaft nennt, also die verschiedenen Familien, die Großfamilien. Und dann gibt es den Staat, der dieser Ort der Sittlichkeit ist, jetzt in einem geschlossenen Ganzen, der aber selber wieder, das war ja das Problem von Kant, in einem bloßen Naturzustand zu anderen Staaten steht. Und da hat man ja probiert, im Rückgriff auf Kant, erstmal den Völkerbund und probiert es jetzt mit der UNO wieder, kann man da nicht noch irgendetwas schaffen, was darüber hinaus reicht und die Menschen verbindet. Da gibt es welche, die wollen eine Weltregierung, aber die großen, also ich meine, das wäre nicht gut, und die Kirchen sind auch bei, also dagegen zu sagen, eine Weltregierung, weil es dann sind wir eben nur bei einer Diktatur, dann kann man nirgendwo mehr auswandern. Es muss ja dazugehören, da man nicht selber bei allen Verfassungen dabei ist, dass man auswandern können muss. Wenn man aber gar nicht mehr auswandern kann, weil es alles ein Ding ist, außer man wandert dann auf den Mond aus oder auf den Mars oder so. Deswegen bin ich also gegen eine Weltregierung, sondern für einen Weltbund. Aber wie der aussieht, das sehen wir ja bei den Problemen, sowohl damals beim Völkerbund wie eben jetzt bei der UNO. Wie kriege ich das hin? Nicht? wie verbinde ich da Macht und Vielheit und Sonderinteressen? Das sind natürlich große Probleme, die sich da stellen. Aber erstmal für den Staat selber, der ist also so eine Form für innen drin, dass er das eigentlich als Sittlichkeit hier entwirft. Und der Garant dafür ist der Fürst, der deswegen auch ausgebildet wird, nicht für die Interessen seiner Familie. Das nennt Hegel, die Gesellschaft nennt Hegel das geistige Tierreich, weil es da um die Interessen geht und mit der Hoffnung beim Liberalismus, dass die gegenseitigen Interessen sich irgendwie ausbalancieren. Berühmte Formel heißt da Private Vices, Public Benefits, also die einzelnen Laster werden dann zusammen zu einem Gewinn für die Gemeinschaft, wenn eben Monopole vermieden werden und so große Unterschiede zwischen den Teilnehmern. Das muss also ausbalanciert werden, dann meint man, könnte das so halbwegs klappen auf der Ebene der Gesellschaft, aber das ist eben nicht die eigentliche Sittlichkeit des Staates. Die ist deswegen für ihn nochmal Rang höher, als das hingehört. Also, der Einzelne hat diese Gerechtigkeit, die ist natürlich nicht erzwingbar. Der Einzelne muss sie also freiwillig verwirklichen, umso wichtiger, deswegen auch wichtiger als die Proklamation von Menschenrechten, ist also die Gerechtigkeitserziehung. Ich muss die Leute zur Gerechtigkeit erziehen, das hat man ja auch wieder entdeckt, dass man sagt, ich kann nicht bloß bei den Normen bleiben oder so, sondern ich muss Haltungen vermitteln. Deswegen redet man ja wieder von der Wiederkehr der Tugenden und dergleichen. Wenn ich jemandem den Sinn für Gerechtigkeit vermittle, dann kann der auch unter neuen gesellschaftlichen Verhältnissen für die Gerechtigkeit eintreten. Wenn ich dem starre Regeln vermittle, die innerhalb einer Gesellschaft gelten, dann passen die in einer anderen Gesellschaft nicht. Aber der Sinn für Gerechtigkeit, der passt grundsätzlich überall. Das Problem ist, wie kriegt man das hin in der Demokratie, nicht? Wie kann in der Demokratie eine Partei unparteiisch sein? Nicht, das ist das Problem. Hegel hat das für den Staat so gedacht, dass der König eben nicht Partei ist. Der ist für alle da. Wenn aber jetzt eine Partei an die Regierung kommt, dann müsste die ja unparteiisch sein. Und wie wird eine Partei unparteiisch?
Es müsste jeder ein König werden.
Ja, eben. Ja, ja, das ist das, was eigentlich drin steckt. Jeder sollte also König sein, nur nicht indem wir regieren, sondern indem wir uns regieren lassen. Denn das sind ja so Sachen, die schon hingehören, dass man sagt, wenn also, das ist so gegenseitig. Wer hat das formuliert? Ich glaube, Max Weber sagt an einer Stelle, wenn die Menschen so wie Sandkörner sind, dann ruft das nach einer eisernen Faust. Weil anders kann ich das nicht zusammenhalten. Also eine Demokratie lebt nur, wenn die Leute sich vernünftig regieren lassen. Wenn da jeder bloß auf seinem Eigeninteresse rumhockt, dann kann das nur eine Diktatur in den Griff kriegen. Und deswegen schlägt das so ineinander um. Das haben ja schon die Antiken bedacht. Wenn da also die Demokratie in dem Sinn jetzt, also der Pöbelherrschaft herrscht, dass das dann wieder umschlägt in eine Diktatur. Weil, nochmal, das Bild finde ich sehr gut von Max Weber. Sandkörner kann ich eben nur zusammenhalten in einer eisernen Faust. Eine Demokratie funktioniert nur, wenn Leute sich regieren lassen. Also sich an Vorschriften halten, an Gesetze halten oder so. Wenn ich die Leute angeblich dazu ungehorsam erziehe, dann kann das nur in der Diktatur enden. Das muss man einfach sehen.
Ja, und man probiert es ja heute mit dieser Gleichmacherei. Und das ist ja, finde ich, das
Allerschlimmste. Das geht wirklich nicht, denn wie will ich das sowieso machen? Gleich kann ich ja immer nur machen, indem ich nach unten gehe, nicht? Also wenn alle Leute gleich, ich kriege ja nicht die Kleinen groß, sondern ich kann nur die Großen klein machen, nicht? Denen kann ich was abschneiden. Also so kann ich das machen. Deswegen ja dieser falsche Gebrauch immer des Wortes, dass wir immer von einem kleinsten gemeinsamen Nenner reden. Hatte ich ja schon öfter angesprochen, nicht? Dass es eigentlich heißen muss, größter gemeinsamer Nenner. Der kleinste gemeinsame Nenner, was soll's, den muss ich ja nicht groß suchen. Nicht? Mein Beispiel war ja mal, also wenn ich da 12 und 18 schreibe, nicht? Der kleinste gemeinsame Nenner ist 1. Wenn Sie 1 nicht gelten lassen wollen, dann wäre es die 2. Gesucht wird aber der größte gemeinsame Nenner, das ist die 4. 2 × 4 = 8 und 3 × 4 = 12. Also was die Mathematiker suchen, ist der größte gemeinsame Nenner. Sie suchen das kleinste gemeinsame Vielfache. Das ist 24, nicht? 2 × 12 und 3 × 8. Also man sucht das kleinste gemeinsame Vielfache und man sucht den größten Teiler oder Nenner. Aber alle Welt sagt, auch bei mir steht das in meinen früheren Büchern noch so drin, bis ich da auf einen Fehler aufmerksam geworden bin bei C.S. Lewis, der sich da selber korrigiert hat in einem seiner Bücher, habe ich immer geschrieben, auch vom kleinsten gemeinsamen Nenner, es muss aber heißen, größter gemeinsamer Nenner. Warum klingt das so? Weil auch der größte gemeinsame Nenner halt sehr wenig ist im Verhältnis zu der Fülle, wenn die eingebracht wird. Wenn ich also das Christentum auf den größten gemeinsamen Nenner bringe, katholisch und evangelisch, dann fehlt eben vieles, was sonst Sondergut der Einzelnen wäre und was dann miteinander bereichernd eingehen könnte. Und Gerechtigkeit würde das verlangen, dass ich also dem Einzelnen gerecht werde und es nicht auf die Gleichheit bringe. Denn die Gleichheit heißt eben, der größte gemeinsame Nenner wäre das Einzige, was ich dann da hätte. Und was ist da alles schon verloren gegangen? Nicht, wenn ich bei 8 und 12 dann also bei 4 bin. Nicht? Kann man sich ja überlegen. Aber jetzt ist erstmal Pause. Danke.